Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
Hallo Janis.
Hallo Christian.
Hallo Michael.
Hallo Christian, hallo Janis.
Hallo Michael.
Ja, herzlich willkommen Janis Rein heute bei uns im Remote Leadership Podcast. Sag mal Janis, wer bist du und was machst du?
Selbstverständlich. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist.
Danke dir. Janis Rein, ich bin Head of Sales hier bei Phrase. Phrase ist eine Software-as-a-Service-Lösung und wir unterstützen Firmen dabei, deren digitale Plattformen, digitale Produkte zu übersetzen, ganz grob. Phrase ist Teil der Memsource-Gruppe, das heißt, wir sind mittlerweile 200 Mitarbeiter und mein Team, 12 Personen, sitzt in Hamburg, Berlin, Prag und bald noch in München.
Mhm. So, das heißt, du hast jetzt schon ein Team, was wirklich verteilt sitzt und machst höchstwahrscheinlich viel Remote Leadership mit denen.
Ja, ganz genau. Also wir, wie gesagt, der Großteil sitzt in Hamburg. Mhm. Wir haben in Berlin haben wir Personal, die direkt an mich reporten, in Prag und bald noch in München.
Mhm. Ja, sehr cool. Ja, wie funktioniert das, so ein verteiltes Team zu führen für dich? Was machst du da? Du machst es ja auch noch nicht so lang, oder? Das, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also ist vollkommen richtig. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, der richtige Shift kam natürlich über die Corona-Situation und das Arbeiten von zu Hause und die unterschiedlichen Lockdowns. Wir waren davor von unserer Firmenkultur eher so, dass Remote-Arbeit, Homeoffice gestattet war. Das ist auch passiert einmal im Monat, aber der Default war immer ins Büro zu kommen. Mhm. Und was du ansprichst, ja, neu für mich ist tatsächlich auch, dass Phrase Teil der Memsource-Gruppe ist und damit dann auch mein Team gewachsen ist und über die Standorte verteilt gewachsen ist. Davor war es ausschließlich Hamburg und mittlerweile ist es eben ja nicht nur in Deutschland verteilt, sondern auch über zwei Länder gesplittet.
Und wenn du dann die Wörter Remote Leadership hörst, was kommt dir da in den Sinn, Janis?
Also zunächst würde ich sagen, es macht viel Spaß nach wie vor, auch wenn es noch neu ist. Können später auch noch ein bisschen über mein Insights-Profil sprechen, aber das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, aus meiner gelben Färbung heraus ist das schon etwas, das mir sehr viel Spaß bereitet. Ja. Uns ist natürlich auch eine Aufgabe, der man lernend gegenüber eingestellt sein sollte, denn man lernt nicht aus.
Ja. Das heißt, du hattest ein Team in Hamburg und dann hattest du plötzlich ein Team in Prag und Berlin noch mit dazu. Wie ist denn das Onboarding da gelaufen? Wie hast du denn das hingekriegt?
Genau, also es fängt natürlich alles beim Hiring schon an. Also es sind jetzt zwei unterschiedliche Themen. Das Onboarding an sich von Mitarbeitern, die schon an Bord waren, da ging es eher in Zoom-Calls oder Google Meets oder ähnlichen Plattformen darum, sich kennenzulernen. Mhm. Es hat noch kein Face-to-Face stattgefunden tatsächlich mit Teilen meines Teams, tatsächlich. Das holen wir aber selbstverständlich nach. Es hatte mit Reiserestriktionen zu tun und natürlich eher mit der Pandemiesituation als jetzt mit meinem, mit mir, der nicht gerne reist. Das ist das Gegenteil der Fall. Und im Hiring-Prozess, das war auch natürlich ganz spannend, die ersten Personen, die in mein Team gekommen sind, die wir 100% remote gehired haben, die ich noch nie physisch gesehen hatte, erst dann nach Monaten. Mhm.
Jetzt hast du mir ja erzählt, dass du die ganze Sache noch ein bisschen aufs nächste Level gezogen hast, indem du dann auch unterwegs warst einfach.
Ganz genau. Also
das Team sitzt schon versetzt und dann geht der Boss auf die Reise.
Ja, so genau so hat es sich dann entwickelt. Ich, was du ansprichst, ich war tatsächlich knapp 2 Monate mit meinem Camperbus in Deutschland unterwegs und habe da mit meinem Mobiltelefon oder bei meinen Eltern oder Bekannten und Freunden gearbeitet. Und das hat soweit ganz gut funktioniert. Auch das wahrscheinlich mit meinem Insights-Profil zu verbinden. Es war dann doch vielleicht ein bisschen langweilig, würde ich sagen, immer nur zu Hause zu sitzen. Und deshalb verbinde ich das mittlerweile mit on the road zu sein, im Bus, aber auch ins Büro zu gehen.
Das heißt, du hast es dann ein Bus-Office sozusagen. Hast du dir in dem Bus hinten eine Arbeitsecke eingerichtet? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ganz genau, das war der Fall. Also man muss dazu sagen, es ist ein größerer Bus. Also es ist schon fast ein Wohnmobil, was so in der Stadt noch funktioniert, also was die Länge und die Größe angeht. Aber es ist schon so, dass es komplett ausgestattet war. Das heißt, ich hatte hier eine Sitzecke, ich hatte eine ganze Küche drin, ein Bettbereich und konnte da sozusagen in dem Bus arbeiten. Wenn es geregnet hat, war es vielleicht ein bisschen laut mit den Hintergrundgeräuschen, aber an sich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Also ich müsste natürlich noch mein Team fragen, ob das wirklich so gut funktioniert hat. Ich habe bisher nur Positives gehört.
Ja, also echtes Mobil-Office.
Ganz genau.
Kennt ihr diesen Film mit Robert De Niro? Mit Circle of Trust and You're In It and You're Out of It, so ist das so. Das ist, glaube ich, seine Tochter hat Geräte an einen Freund und der lernt dann den Vater kennen und der Vater ist Ex-CIA und der hat dann so ein Wohnmobil in der Einfahrt stehen. Wenn die das Wohnmobil betreten, ist da so ein riesen Tech-Park drin. Mit Radar und allem drum und dran und Serverraum. Also kann ich mir das ähnlich bei dir vorstellen, Janis? Womit fährst du denn dann so rum?
Sehr gute Frage. Tatsächlich eher mit Diesel, aber es ist tatsächlich so, dass man verschiedene Adapter hat, 12 Volt und so weiter und so fort. Also es hatte natürlich einiges an Vorbereitung mit sich, solar autark zu sein. Das sind so die Themen, die man dann vor so einem Trip natürlich sich anschaut und Entscheidungen trifft. Aber sonst war es tatsächlich so, überall wo Internet war, mobile Daten waren, 4G+, da konnte ich problemlos arbeiten.
Okay, geil. Und sag mal, wo bist du denn dann so hingefahren? Was waren so die coolsten Orte, wo du dann gestanden hast und da in deiner CIA-Zentrale gearbeitet hast?
Auf jeden Fall. Man stellt sich das immer sehr, sehr idyllisch vor. Das ist es auch bei gutem Wetter. Da war ich dann St. Peter, Fehmarn. Zum Teil waren die Campingplätze geöffnet, zum Teil waren die Campingplätze zu, da musste man natürlich auch noch gucken, bis hin tatsächlich bei Freunden in Köln auf der Straße, vor der Haustür und habe da sozusagen mein Office hingestellt. Zweiter Teil der Frage war, was genau, sorry?
Ja, was du dann, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ich glaube, welche Technik du dann mitschleppst und dann im Einsatz hast, wenn du dann ein Wohnmobil irgendwo in Köln oder auf Fehmarn abstellst, war ich übrigens auch im Sommer auf dem Südcampingparkplatz da.
Ja, siehst du mal, genau, vielleicht haben wir uns sogar gesehen, ich war versuchte inkognito zu sein, also weshalb war es bei mir so viel Strand, hat mit meinem Hobby zu tun, ich bin passionierter Wassersportler, das heißt Windsurfen, Kitesurfen. Das heißt, ich konnte dann Hashtag Work-Life-Balance, ich konnte halt, wenn der Wind da ist, am Strand sein, statt wenn ich Wochenende habe.
Ja. Und sag mal, du hast eben gesagt, ganz am Anfang, und auf die Insights-Farben würde ich gerne auch noch kommen, noch nicht. Du hast eben ganz am Anfang gesagt, dass das ziemlich viel Spaß macht mit dem Remote-Worken und so, ne? Oder hast gesagt, es macht noch immer viel Spaß. Was ist das denn, was so cool ist, finde ich? Also was schätzt du so daran?
Ja, also ich würde sagen, was ich am meisten schätze, ist dieser Fokus auf Output und auf messbare Ergebnisse. Also das ist wirklich etwas, wo man im Remote, oder das ist meine Erfahrung, im Remote Leadership jetzt noch mehr drauf Wert legt, einfach zu gucken, ist das jetzt der Erste, der im Büro ist und der Letzte, der im Büro ist? Klasse Mitarbeiter. Oder ist es natürlich etwas, was ich in Zahlen gießen kann, wo ich sagen kann, okay, es ist vollkommen egal, ob du im Büro bist, im Bus bist, von zu Hause arbeitest. Ich sehe und ich kann in der Hinsicht dann auch messen, wie der Output ist. Natürlich bin ich jetzt im Vertrieb, das ist sowieso sehr messbar und sehr gläsern, aber das funktioniert ja auch mit Projekten und Projektstatus und Ähnlichem. Sehr gut.
Magst du das mal teilen, wie das so vom Ablauf dann geht, also remote, wie du die Ziele setzt und die dann misst und dann mit deinem stark verteilten Team, was es ja ist, dann darauf hinarbeitest, auf die Ziele?
Klar. Zunächst beginnt es natürlich beim Hiring-Prozess. Also schon beim Bewerbungsprozess sind unterschiedliche Prozesse, die mir helfen, Michael, du würdest sagen, getting the right people in the bus zu bekommen. Ja, ne? Das sind Scorecards, das sind eben Rollenbeschreibungen statt irgendwie Personenbeschreibungen. Auch hier so das, was benötige ich, was glaube ich, was für Anforderungen ich benötige. Also Stichwort Scorecard. Ja. Und über dann die ähnlichen Fragen oder einen Trial Day, also Leute tatsächlich physisch ins Büro kommen zu lassen oder einen ganzen Tag remote zu begleiten, wie sie unterschiedliche Aufgaben bearbeiten. Das ist so das erste Puzzlestück. Mhm. Wenn wir dann im Leadership oder im Management sind, dann sind es natürlich unterschiedliche Kadenzen an Meetings, wo wir einchecken. Das funktioniert remote, das funktioniert face-to-face. Das heißt, es sind wöchentliche Team-Meetings, das sind zweiwöchentliche One-on-One-Meetings, das sind Monats-Team-Meetings und ganz neu experimentieren wir eben damit rum, quartalsweise uns dann auch face-to-face zu treffen, dass wir dann auch zusammenkommen.
Ah, okay.
Genau. Vielleicht nochmal auf die Zielsetzung, also viel natürlich im Vertrieb Umsatz. Also Umsatzziele, die man dann über das Jahr erfüllt, das bricht man runter auf das Quartal, auf den Monat, um dann zu gucken, sind wir on track oder nicht.
Und wie kommuniziert ihr dann miteinander? Wie stelle ich mir das vor? Ist das alles dann in Videocalls oder keine Ahnung, über Slack? Oder was ist so der Mix an Kommunikation, der in dieser Remote-Situation dann zum Tragen kommt?
Also klar, die Messenger-Dienste wie Slack oder Teams sind ganz wichtig für so eine reaktive, also schnelle Reaktion oder auch proaktive Kommunikation. Wir versuchen viel über Videocalls zu machen, dass man uns auch, also dass man sich gegenseitig sieht, dass man sich in die Augen schauen kann oder ähnliches. Und wie eben gesagt, versuchen auch dann face-to-face einzubringen, dass wir uns alle in einer Stadt treffen, wo man sich dann auch wirklich nochmal im ganzen Körper sieht. Ein wunderbares Quote meiner Freundin war, ach, ihr habt auch Beine. Ja, wir haben auch Beine.
Ja,
cool. Das hört sich ja jetzt nach einem vollen Kalender an bei dir. So, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, voller Kalender und ich sitze am Strand und dann kommt plötzlich der Wind, da kriege ich jetzt schon so ein bisschen Herzflattern im Sinne von, jetzt will ich dann doch raus oder kann ich das nicht verschieben. Bei mir ist es ja das Segeln hier am Starnberger See, wo ich dann auch die raren Tage, wo es halt einfach toll ist, dann nutzen will. Und dann gucke ich auf meinen Kalender und denke so, boah, der ist ja voll. Und jetzt bist du da, wo es eigentlich meistens geht, höchstwahrscheinlich. Wie gehst du damit um? Hast du da irgendwie so einen Hack, nur Morgenstermine oder?
Ich hätte am liebsten einen Hack. Es ist aber tatsächlich so, dass ich schon Kernarbeitszeiten für mich definiert habe, wo ich dann auch im Büro bin, ganz normal, als wäre ich physisch auch in Hamburg, wo ich sage, die blockere ich mir jetzt nicht raus, sondern da bin ich Ansprechpartner für mein Team, da bin ich auch für meine Vorgesetzten natürlich zur Verfügung stehen tatsächlich, also abrufbar. Und das Schöne am Sommer ist, und jetzt je nachdem, wo man sich auch befindet, es ist ja lange hell. Das heißt, die Kernarbeitszeit dann zu definieren von 9 bis 18 Uhr oder ähnliches, hat man immer noch genug Zeit, in meinem Fall jetzt Windsurfen zu gehen. Und da ist man dann ja auch viel beschäftigt und da reichen auch 2-3 Stunden, ja, dann ist man eh fertig vom Wasser und dann kann man auch gut schlafen, auch in einem Bus, wenn das Bett ein bisschen klein ist.
So, das heißt, das Modell funktioniert halt im Sommer und nicht in den Tropen, ja, wo es halt einfach um 6 Uhr nachts dunkel wird. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das auf Teneriffa machen würde, müsste ich schon darauf achten, dass ich mir nachmittags immer frei halte.
Ganz genau. Also das kommt ja auch darauf an. In meinem Team gibt es natürlich auch Pre-Sales-Mitarbeiter, die haben gewisse Calling-Stunden. Na, da erreicht man natürlich die Prospects besser als schlechter. Solche Zeiten möchte ich mir natürlich nicht blocken. Das würde ja meinen Erfolg gefährden. Und darauf ist natürlich zu achten. Jede Rolle oder jeder Job kennt sowas, wo man weiß, da muss ich jetzt auch verfügbar sein. Und dann gibt's natürlich irgendwie andere Zeiten. Wir sind jetzt nicht so flexibel, was unsere Arbeitszeiten angeht, aber wir haben Kunden weltweit, die in unterschiedlichen Zeitzonen sitzen. Und manchmal kann ich mir natürlich einen späteren Zeit, also es geht dann eher um die späten Abendstunden und dann morgens vielleicht eine Session zu machen, da man sich so die 8 Stunden dann vielleicht ein bisschen nach hinten terminiert.
Jetzt hattest du ja vorhin gesagt, das funktioniert soweit ganz gut unterwegs. Das ist soweit es mir ja aufgefallen.
Irgendwas war da.
Ja, da war irgendwas so. Was funktioniert denn überhaupt nicht?
Ja, also zunächst muss man sagen, natürlich wäre es großartig, wenn man sich in Europa ungebunden von Grenzen komplett frei bewegen kann. Also das war natürlich in der Vorbereitung auch etwas, das ist noch nicht so definiert. Es waren in Deutschland gerade Wahlen. Mal schauen, wie das die zukünftige Regierung oder Regierungen lösen. Allerdings gab es da schon noch Blocker, wo man sagte, ja, es ist jetzt nicht Beispiel 4, 5 Monate oder 3 Monate aus Spanien heraus arbeiten, da muss man sozialversicherungspflichtig oder andere Themen im Kopf behalten, europäisch und dann natürlich europäisches Ausland zu bedenken, denn sonst ja macht man sich strafbar.
Ja. Ganz kurz. Also, das heißt, wenn ich mit meinem Mobile Home nach Spanien fahre und von da aus arbeite, bin ich in Spanien sozialversicherungspflichtig.
Also es ist unterschiedlich geregelt. Ich habe auch versucht, mich bestmöglich zu informieren, natürlich intern mit unserer HR-Abteilung, dann aber auch mit unterschiedlichen Rechtsberatern. Das ist irgendwie noch nicht so eindeutig. Ich hätte es gern eindeutig, dann kann man genau damit planen. Man muss auf die unterschiedlichen Länder gucken. Zum Teil sind es natürlich die Länder, die dann das verfolgen und nicht die deutschen Rechtsberater, mit denen ich mich jetzt konsolidiert hatte. Und dann hatte ich ganz offen auch mal in so eine offene Runde, also auch nicht nur Arbeitskollegen, sondern eben Gründer und Ähnliches, die Frage gestellt, wer hatte sich denn hier beraten lassen, wer könnte mir denn helfen? Und statt positives Feedback zu kommen im Bereich von, hier bitteschön, wende ich mal an den und den, gab es eher der Kommentar, ja, oh, wenn du das rausgefunden hast, gib mir das doch mal weiter, ich würde mich da auch sehr freuen. Okay, das war also nicht so hilfreich.
Genau, also kurzer Disclaimer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das hier ist keine Rechtsberatung, keine Sozialversicherungsberatung. Wir finden nur gerade raus, dass das ein Thema sein kann, mit dem ihr euch bestimmt beschäftigen dürft, bevor ihr nach Spanien fahrt.
Ganz genau, ich kenne natürlich also, den...
Klammer zu.
Genau, ich kenne natürlich den Wunsch auch aus meinem Team heraus und da hört man von anderen Firmen, die machen das so und so und das können wir doch auch machen oder wieso können wir das nicht machen? Und es ist tatsächlich so, dass die rechtliche Lage hier zum Teil nicht eindeutig ist und dass das immer Einzelfallabwägungen sind und Entscheidungen, statt dass man hier ganz klar sagen kann, so sieht's aus, das darfst du machen und das nicht.
Okay. Das ist natürlich die Frage und das ist jetzt auch wieder unter dem Disclaimer, wenn ich dann in meinem Mobile Home sitze und arbeite, ja, findet das jemand raus? Vielleicht in einem Coworking-Space oder wenn ich mir was miete, vielleicht schon.
Du sprichst einen sehr validen Punkt an. Und zwar hatte ich gehört, das ist jetzt natürlich irgendwie Mundpropaganda, dass in unterschiedlichen Ländern genau in diese Coworking-Spaces reingegangen wird, vom Zoll oder ähnlichen Institutionen, um dann zu gucken, sind hier irgendwelche digitalen Nomaden, die in Deutschland angestellt sind und hier seit Jahren, Monaten, kommt ein bisschen auf die Zeitperiode drauf an und auf das Land leben und uns hier irgendwas zahlen müssen. Ganz genau.
Okay, also noch ein Grund, da mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt.
Korrekt.
Vorher. Ja, vielen Dank. Was funktioniert denn soweit auch gar nicht unterwegs?
Also unterwegs funktioniert gar nicht das Thema nicht planen. Also es hört sich natürlich alles sehr Fähnchen im Wind an, aber es sind beispielsweise Fährfahrten. Ja, also wenn man jetzt Fehmarn und die Ostsee und Nordsee ist jetzt nicht so groß, aber natürlich möchte man solche Fährfahrten dann auch tun, am Wochenende zum Beispiel. Also die Planung des Trips erfordert eine gewisse Vorlaufzeit und eine gewisse Planung. Es geht jetzt nicht einfach so, ja, morgen ist Wind und dann fahre ich dahin.
Also wegen deines Kalenders, der ja voll ist mit Meetings.
Genau, also wegen des Kalenders, das ist vollkommen richtig. Ich bin ja auch in meiner Funktion Angestellter und habe da, wie gesagt, meine Verpflichtungen, denen ich auch sehr, sehr gerne nachkomme, dieser Kernarbeitszeit dann auch im Büro zu sein, wo auch immer das Büro ist.
Okay, also die Spontanität, die ich mir ja so schön da vorstelle, also die darf ich vorher planen.
Ganz genau.
Tatsächlich. Ich hatte eben den Eindruck, dass ich das rein plane nach Internetbandbreite.
Michael, da sprichst du auch einen sehr guten Punkt an. Nicht überall ist 4G+.
Ja, genau.
Und es gibt natürlich von den unterschiedlichen Anbietern unterschiedliche Maps, wo man sich das angucken kann. Aber die Realität sieht tatsächlich auch in Deutschland oder gerade in Deutschland, müsste man vielleicht sagen, doch anders aus.
Also hast du dann so einen Hotspot dabei oder machst du das mit Freigabe auf dem Handy oder was ist dann so deine Connection?
Genau, also ich plane meine Übernachtungen so, dass ich möglichst stadtnah bin und arbeite möglichst stadtnah. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich 4G plus habe. Ja. Und nachts ist das dann kein Thema, aber während der Arbeit ist das tatsächlich ein Thema. Und ja, genau, ich nutze mein mobiles Telefon dann als Hotspot und da wähle ich mich dann mit dem Rechner ein.
Okay. Okay. Und das klappt auch vollkommen gut.
Das ist auch vollkommen ausreichend, oder? Da ist ja auch, glaube ich, kein Unterschied zwischen einem Handy und einem so mobilen Hotspot-Ding. Oder sind die besser, schneller?
Ich hatte die mir angeschaut. Der Vorteil ist, dass man zum Teil eben andere Datenpakete kaufen kann mit den SIM-Karten, die dann verteilt sind. Das Tesla-Produkt habe ich jetzt noch nicht getestet. Mal schauen, was da noch kommt. Aber tendenziell ist es vollkommen richtig. Also es ist eigentlich das Gleiche und das Handy macht sehr viel Ähnliches wie eben so feste das Hotspot, externe Hotspot-Kammern.
Spielt 5G schon eine Rolle?
Jetzt für mich persönlich noch nicht. Ich hatte es jetzt noch nicht so oft. Also 4G Plus war tatsächlich die meiste Zeit, wo ich mich aufgehalten habe. Ich weiß, dass es auch 5G-Bereiche schon gibt. War ich jetzt nicht oft. Okay. So zentral war ich dann doch nicht.
Mhm. Ja. Also ich überlege immer, ob ich so einen Hotspot mir irgendwie kaufe als Backup-Lösung. Ne? Also ich sitze im Büro und habe eine geile Glasfaserleitung und meistens läuft die auch ganz toll und die hat auch Ausfälle. Mhm. So einen Zweck überlege ich jetzt die letzten Monate schon, habe das so vor mich hergeschoben, wann ich dann die Ausfallsicherheit herstelle. Ne? Also die meisten Sachen habe ich hier redundant. Wenn mal was kaputt ist, wenn der PC kaputt geht, habe ich einen Laptop da und so weiter, zwei Kameras und alles nur mit der Internetleitung. Also wenn die wegbricht, und das ist schon ein paar Mal passiert, dann sitze ich halt auch im Trocknen. Ne? Mhm. Und da überlege ich also auch gerade irgendwie so einen Access Point mir dann hier hinzustellen über 4G oder 5G und hatte da bisher auch den Eindruck, dass 5G, also hier in Erkelenz bei mir am ADW, ist da gar nicht dran zu denken. Ich bin mit einer 4G Plus Leitung, die mehr als 1 bis 2 Punkte ausschlagt, hat schon sehr zufrieden.
Ja, und bei mir ist es so, ich bin heute extra ins Hamburger Büro gekommen, um den Podcast aufzunehmen, weil bei mir zu Hause, ich möchte es den Anbieter nicht nennen, ist auch egal, aus irgendwelchen technischen Gründen immer wieder das Internet spinnt und wir hatten auch schon Techniker bei uns und da kommt man ja so schnell nicht raus aus der Nummer.
Ja. Also ich behaupte mal, das haben die Anbieter alle.
Ja, gehe ich von aus.
Genau, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen
Orten. Genau. Rückkopplung aus dem Nachbarhaus, das ist nur bei Ihnen. Okay, wenn er es sagt.
Ja, wo wir jetzt demnächst eine neue Bundesregierung haben, werden wir bestimmt auch die fantastische Internetabdeckung endlich bekommen.
Wir werden sehen.
So, nach dem, was du jetzt da erlebt und gelernt hast, wie sieht die Zukunft von Remote Leadership aus und wie sieht sie für dich aus? So, machst du jetzt schon Sachen anders? Genau, was kannst du dir vorstellen, dass das schöner, besser wird?
Ja, also ich glaube, in meinem persönlichen Fall, dieses 2 Monate im Bus zu sein, das war einfach eine Geschichte, das wollte mal gemacht worden sein. Und das ist jetzt nicht mein Default, in dem ich, glaube ich, jeden Sommer verbringe. Dafür, das sind schöne Bereiche dabei, aber es sind natürlich auch Verzichtsbereiche dabei. Mhm. Was definitiv bleiben wird, ganz offensichtlich, sind die unterschiedlichen Standorte. Das heißt, in der MemSource-Gruppe weiter zu schauen, wie man eben auch über diese verschiedenen Standorte ein Team-Spirit hinbekommt. Das heißt, ein richtiges Teamgefühl im Team zu schaffen. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich auch noch am Anfang. Da möchte ich viele Dinge ausprobieren. Ich bin der festen Überzeugung, Face-to-Face ist ein stabiler Klebstoff dafür. Das heißt, sich ab und zu treffen, halte ich für sehr wichtig. Viele der anderen Dinge, die wir schon besprochen hatten, Meetings, One-on-Ones, das funktioniert natürlich ganz hervorragend, auch remote.
Jetzt hast du ja eingangs schon die Farben erwähnt.
Jetzt kommt's. Okay, da, wie lange schafft das noch?
Also erstmal muss ich ja beobachten, gelb und gelb gesellt sich gern oder so, ne? Was hast du denn da so beobachtet, Janis? Die verschiedenen Leute, mit denen du arbeitest, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen erklären, wie das nochmal funktioniert mit den Farben, das können wir unterwegs gleich machen. Aber die verschiedenen Leute, mit denen du arbeitest, welchen fällt's leicht, welchen fällt's schwer oder was genau an dieser neuen Remote-Situation spielt denn so bei den verschiedenen Typen von Menschen eine Rolle?
Ja. Ich muss dazu sagen, wir haben noch keinen Insights-Test im ganzen Team gemacht. Das heißt, ich habe den persönlich für mich gemacht, auch Teil des Chief of the Year-Programms. Aber wir sind jetzt im Team noch nicht so transparent, dass jeder genau wüsste, was seine Insights-Farbe ist. Auch ein Test.
Vielleicht auch noch von der Einschätzung. Ne? Also genau. Man gibt ja so die Extrovertierteren, die Introvertierteren, die Sachorientierteren, Gefühlsmenschen mehr und so weiter. Ne?
Genau, ich kann jetzt für mein Team sprechen und ich würde sagen, dominant ist da schon der gelbe und grüne Bereich, was im Vertrieb natürlich auch Sinn macht. Änderungen wie ins Büro zu gehen oder von Remote zu arbeiten, ist natürlich schwierig, weil man keine Benchmark hat, aber würde ich sagen, gelingt uns gegebenenfalls besser als anderen Farbtypen, die dann vielleicht seit 5 Jahren, 10 Jahren genau ins Büro kommen. Die möchten auch immer ins Büro kommen. Das ist auch vollkommen fein. Wenn man das nicht darf, dann funktioniert vielleicht die Arbeit nicht oder man fühlt sich unwohl. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei uns geholfen hat. Den Vertriebler natürlich auch kommunikativ. Das spielt er ja auch in die Farben rein. Empathisch. Insofern versucht man, diese Kommunikation und diese Empathie auch über die technischen Möglichkeiten wie Webcams, Webinare, Ähnliches dann zu transportieren. Und ich glaube, das ist unserem Team ganz gut gelungen.
Was ist denn deine Meinung dazu? Es gibt ja dieses, gerade im Sales-Bereich, ne? Also das typische irgendwie, man muss sich unbedingt sehen und sich auch mal die Hand geben, in die Augen gucken, die gleiche Luft atmen. Ja, womöglich auch gleich Bier trinken, gemeinsam Abendessen und sowas. Also der ganze soziale Element, diese menschliche Komponente, das ist ja für viele Sales-Bereiche, wenn ich das richtig verstehe, schon eine wichtige Geschichte, da die Ebene zu haben. Und wie sei da damit umgegangen? Mhm. Oder war doch nicht so wichtig?
Doch, ich würde schon sagen, dass das wichtig ist. Also vor allem im Team, also intern, ist es ein ganz, ganz wichtiger Klebstoff. Es sind oft die Watercooler oder Kaffee-Situationen, wo man sich begegnet, wo man mal auch privaten Chat hat. Das gilt es einfach zu übersetzen in den Remote-Bereich. Also das kann man super über Slack koordinieren. Hier gibt es irgendwelche Bots, die das ein random zuweisen. Man kann das über Team-Events machen, die dann eben auch remote stattfindet. Wir hatten eine so eine Escape-Room-Geschichte, die komplett remote stattgefunden hat. Das geht halt auch.
Ja.
Und der zweite Bereich der Frage ist mir gerade entfallen, mal wieder, sorry, bisschen durch.
Alles gut, ich weiß gar nicht mehr, ob ich einen hatte, einen zweiten Teil.
Ich hatte auf jeden Fall noch einen zweiten Bullet Point im Kopf.
Also es ging sich ja darum, wie die verschiedenen Typen von Menschen jetzt gerade klarkommen, ne? Und also vielleicht gibt es jetzt welche, für die die neue Realität besser ist und vielleicht welche, für die die neue Situation jetzt irgendwie schwieriger zu handeln ist.
Ich wollte noch auf die Kunden. Und
dann waren wir gerade beim Watercooler,
genau, beim Sales
und beim Kaffee, ne?
Genau, genau. Und ich wollte noch beim Sales und beim Sales-Ansatz auf den Kundenbereich reinkommen. Genau. Und Michael, was du natürlich ansprichst, auch in der Kundenbeziehung, ist das schon wichtig. Jetzt komme ich aus den letzten 4,5 Jahren aus einer Welt, in der wir hunderte Kunden, tausende Kunden weltweit haben. Das heißt, das persönliche Kennenlernen war nicht großer Teil der Vertriebsstrategie.
Ah, okay.
Das heißt, hier haben wir nicht viel vermisst. Aber es gab natürlich Kunden, die gesagt haben, oh, das ist doch super, dann kommen wir mal nach Hamburg vorbei, dann lernen wir euch mal kennen. Und ich glaube, das war eher vom Kunden der Ansatz, okay, mal gucken, ob das nur eine Briefkastenfirma ist oder ob da auch jemand sitzt. Und die konnten wir damit auch beruhigen.
Klar. Macht ihr denn irgendwas anderes jetzt, um das auszugleichen? Oder um da diese menschliche Komponente reinzubringen? Also irgendwas Kinästhetisches? Schickt ihr den Leuten jetzt mehr Sachen oder macht ihr einen anderen Kanal neu auf?
Ja, also kinästhetisch haben wir noch nicht gemacht. Es gibt ja auch die unterschiedlichen Firmen, die unterschiedlich zum Beispiel mit dem Thema Video umgehen. Das heißt, Kamera an oder Kamera aus. Das ist ja, da geht schon los. Wir und ich persönlich habe eigentlich immer die Kamera an. Ich freue mich, wenn ich Leute lachen sehe oder auch wenn sie dann, keine Ahnung, vielleicht ungeschminkt sind oder wie auch immer. Ja, das ist jetzt nicht so mein Thema, das, oder die Haare mal irgendwie komisch sitzen. Das finde ich eher positiv. Was die Remote-Welt auch gebracht hat, ist natürlich die Einladung ins Wohnzimmer oder in das eigene Arbeitszimmer. Das heißt, man sieht natürlich viel mehr, Hintergrund. Man sieht auch mal die Kinder reinlaufen oder den Mann, die Frau oder ähnliches. Und das finde ich sehr, sehr persönlich. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Und ja, also ich würde sagen, mir hilft das, die Verbindung zu dem auf der anderen Seite der Kamera aufzubauen.
Ich sage gerade, denken an dieses schöne, berühmte Video aus der Prä-Corona-Zeit. Mit diesem, der Typ, der da im britischen Fernsehen, glaube ich, interviewt wurde, ne? Und wo dann die Kinder reinlaufen und dann die Frau hinterherläuft und die Kinder wieder rauskriege. Und damals war das so ein Wahnsinns-Hingucker und das ist ja mittlerweile echt normal geworden, ne? Das ist ja schon komisch, jetzt irgendwo einen Workshop zu haben oder so, wo dann nicht irgendwie mal jemand reinkommt oder ein Baby in die Kamera gehalten wird, ne? Oder eine Küche im Hintergrund zu sehen ist, wo gerade irgendwas prötscht. Also ich würde das vermissen, wenn das jetzt weg wäre, ne? Ich finde den Einblick schon ganz schön. Gehen die Leute da bei dir auch so offen mit um oder ist da auch ein gewisses, das ist mir jetzt zu nah geworden?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, bei den unterschiedlichen Anbietern so einen digitalen Hintergrund zu haben. Mhm. Ich muss gestehen, ich hatte das für mich auch. Ich hatte jeden Tag einen anderen Hintergrund und ich wollte das jetzt nicht zu meinem Narrativ machen, immer wenn ich in einem Meeting war. Das heißt, mein Hintergrund sah immer gleich aus, mein Gesicht sah halt so aus, wie es aussah.
Immer gleich.
Genau, auch immer gleich. Aber das hat mir geholfen, da so eine gewisse Ruhe reinzubekommen. Auf der anderen Seite finde ich es super, super spannend, genau diese Verbindung zu haben. Jetzt in eurem Fall im Hintergrund die Bücher oder die Bilder. Das sind einfach irgendwie tolle Geschichten, über die man dann auch sprechen kann, abseits von Arbeit und abseits auch von irgendwelchen Software-Features, die da kommen oder nicht kommen und der ganze Arbeitsnarrativ.
Cool. Ja, vielen Dank, Janis. Meine Frage zum Schluss, nach allem, was du jetzt so erlebt hast und gelernt hast, wenn du eine Message rausschicken könntest an alle Führungskräfte da draußen, an alle Chefs, Teamleads und Unternehmer zum Thema Remote Leadership, was wäre dein Learning oder deine Nachricht?
Ganz viele wahrscheinlich. Wenn ich es runterbrechen müsste auf eins, wäre das, bin der festen Überzeugung, man lebt nur einmal. Ich denke, die Arbeit und das Leben sollte man in einem Mix verbinden, der einem selbst liegt. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das einen persönlich glücklicher macht. Ja.
Vielen Dank, Janis. Da kann ich jetzt auch gar nichts ergänzen. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke dir, Janis. Mach's gut. Bis bald mal.
Danke, Micha.
Danke dir.
Ciao.
Das war Remote Leadership, ein Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unser Programm und weitere Informationen findest du unter coa.academy.